Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zum Podcast rund um das schöne Thema Wasserstoff. Wir haben letzte Woche ja schon mit unserem neuen Format Hydrogen Bar Live gestartet. In der ersten Folge in diesem Subformat sozusagen haben sich ja Johannes und Fabian Scherb von Maximator Shanghai in ihrem Urlaub am südchinesischen Meer über unser Lieblingsthema unterhalten. Und in dieser Woche setzen wir dieses Gespräch fort. Johannes und Fabian unterhalten sich diesmal vor allem über die Wasserstoffindustrie in China und wie die im Vergleich mit zum Beispiel auch der Wasserstoffindustrie hier bei uns so abschneidet. Viel Spaß!
Das leitet jetzt zum nächsten Thema über, nämlich das Thema China, worüber wir uns eigentlich auch unterhalten wollten. Vielleicht noch für euch als Zuhörer ein kleiner Hinweis. Wir planen gerade hier eine kleine Serie über das ganze Thema Asien. Was sind die Entwicklungen, die es hier gibt? Und wie sieht man das quasi von dem Standpunkt aus Asien? Da werden wir mit einigen Leuten reden, die hier vor Ort sind, wie der Fabian, der wieder hier ist. Und der Fabian wird uns jetzt erstmal, oder uns in dieser Folge, einen kleinen Einblick geben, wie er die Wasserstofflandschaft hier sieht. Damit nochmal herzlich willkommen an dich, Fabian. Also, wir pretenden jetzt, dass wir uns wieder treffen. Eigentlich sitzen wir noch immer zusammen. Noch immer mit unserem
Cider. Apple Cider.
Übrigens, wir sind nicht gesponsert von dieser Firma, nur um das klarzustellen. Und ich glaube, den kann man auch in Deutschland gar nicht kaufen. Also insofern.
Noch nicht. Hoffentlich bald. Nicht, also ich finde ihn gut.
Ja.
Hat was. Hat auch ein schönes Logo.
Gut, wir können ja, vielleicht finden wir einen Link dazu, dann packen wir den rein. Genau, aber zum Thema zurück hier in China. Du bist ja hier in China schon seit 3 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau.
Für Maximator machst du da Business Development, nicht nur in China, sondern in Asien. Und kriegst daher ziemlich viel mit von den Marktaktivitäten. Wie würdest du denn jetzt dann, oder was wäre deine instinktiv erste Aussage zum Markt hier in China?
Zum Bereich Wasserstoff.
Genau, im Bereich Wasserstoff.
Ich kann vielleicht erstmal als kurzen Hintergrund geben für die Firma Maximator Shanghai selber. Also ein ganz großes Geschäftsfeld von uns ist das Thema Wasserstofftankstellen. Und was ich eben aus diesem Bereich mitbekomme, ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, wie gesagt, ich betreue hauptsächlich eigentlich die südostasiatischen Märkte, Japan und Korea. Und ich meine, ich bekomme auch bei uns in der Firma immer wieder was über den chinesischen Wasserstoffmarkt selber mit. Aber es ist eben so, dass dieser Markt hauptsächlich durch unsere Vertriebler von Maximator Shanghai eben betreut wird, ne? Weil auch wenn ich der Meinung bin, dass ich doch ganz gut eigentlich Chinesisch kann, bin ich doch
also erstmal... Man muss wirklich sagen, selbst unsere chinesischen Freunde sagen, dass der Fabian ziemlich gut Chinesisch sprechen kann, was schon einiges bedeutet.
Genau, aber man muss auch immer sagen, ich bin, oder was man in China trotz oder obwohl man diese Sprache sehr gut spricht, wird man in China immer noch als der Ausländer gesehen. Da mag man diese Sprache auch noch so perfekt irgendwo können. Und ich habe ja immer gesagt, sobald ich in der Lage bin, auf Chinesisch Witze zu erzählen und quasi ja mit meinen chinesischen Kollegen zusammen zu lachen über dieselben Dinge, dann habe ich den Punkt erreicht, dass mein Chinesisch so gut ist, dass ich womöglich auch alle möglichen Geschäftsfelder hier abdecken kann. Aber das ist noch nicht so weit und ich glaube, diese Grenze ist auch sehr, sehr hoch. Und entsprechend ist es aber auch so, wenn es dann um dieses chinesische Geschäftsumfeld geht, dass die Chinesen, wenn es in diese technischen Details eben reingeht, doch im Chinesischen wesentlich versierter und wesentlich besser diese Geschäfte abwickeln können als ich. Ja. Um aber, wie gesagt, auf das Thema Wasserstofftankstellen nochmal zurückzukommen. Es ist so, wir haben von Maximator selber eigene Container Druckerzeugungseinheiten entwickelt, die halt den Wasserstoff vom Eingangsdruck 100, 200 Bar auf 350 bis 450 Bar hochdrücken. Mhm. Dafür haben wir eigene Wasserstoffkompressoren bei Maximator Shanghai entwickelt. Und diese Container Solution, diese Skid-Mounted Container Solution, haben wir hier in China in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner an diverse Standorte geliefert. Und ich glaube, vor 2-3 Wochen hatte ich mit unserem chinesischen Vertriebsleiter noch mal kurz über dieses Thema zusammen gesprochen gehabt. Und ja, im Moment ist es halt so, dass einfach diese Nachfrage nach Wasserstofffahrzeugen in China selber noch nicht wirklich groß ist. Ja. Und dasselbe ist halt für die Auslastung eben, wie gesagt, auch dieser Wasserstofftankstellen. Also wenn da mal ein Fahrzeug pro Tag dann da tankt, dann ist das schon ziemlich viel. Muss man dann, richtig, du darfst, also muss man dann wirklich leider so an diesem Moment daneben sagen. Es ist für mich so dieses Gefühl, aber auch schon seit 1-2 Jahren eigentlich, dass vieles in diesen Startlöchern drin ist. Der Staat subventioniert diesen Bereich Wasserstoff immens, was er ja auch mit Battery Electric Vehicle macht
oder gemacht hat.
Ich glaube, das läuft jetzt auch, genau.
Die Subvention wahnsinnig zurück.
Die fährt jetzt zurück und ich meine, so wie ich das letzte Mal so aus den Nachrichten gelesen habe, ist das ein Verzug von einem Jahr auch für Wasserstoff der Fall. Also erst jetzt die Battery Electric Vehicle und dann wirklich auch die Fuel Cell Electric Vehicle. Was aber auch, so wie ich verstanden habe, quasi das Ziel verfolgt, dass sich wirklich Market oder große Market Player eben herausbilden und dieser Markt konsolidiert wird. Ja. Im Moment ist es halt so, es gibt viele kleine Player, die noch drin sind, wozu man eben aber auch Maximator uns sehen muss. Wir sind 160 Leute. Wir sind selber auch nicht sonderlich groß. Und für uns ist halt ja auch wichtig, dass wir jetzt quasi schauen, dass wir in diesem Konsolidierungsschritt, wenn diese Subventionen schrittweise zurückgefahren werden, quasi trotzdem schauen, dass wir unseren Geschäftsbereich soweit halten können. Und ja, was wie gesagt diese Tankstellen angeht, die Nachfrage durch die Nutzer von Wasserstofffahrzeugen ist halt noch nicht sonderlich groß. Und
das heißt, im Moment sind es hauptsächlich wahrscheinlich so Demonstrationsprojekte.
Genau, kann man so sagen. Genau, das ist dann in speziellen Entwicklungszonen quasi dann installiert. Da stehen dann quasi diese Anlagen. Damit wird dann halt Werbung gemacht. Aber wirklich kommerziell genutzt werden diese Tankstellen oder im großen Volumen nicht. Was natürlich
jetzt wahrscheinlich die Wirtschaftlichkeit ein bisschen in Frage zieht.
Ja, genau. Ist
ja hier in China immer so, dass natürlich der Staat gewisse Ziele vorgibt und sagt hier in 5 Jahren, also die typischen 5-Jahrespläne, beziehungsweise dann auch weiter oder längerfristige Zielvorgaben, die gemacht werden. Und da wird gesagt, wir müssen in dem Bereich führend werden oder wir müssen dann in 10 Jahren so und so viele Tankstellen haben oder so und so viele Fahrzeuge. Da bei den Elektroautos gab es ja wirklich diese Ziele für Batterie-Elektro-Absatz, Absatzziele für Batterie-Elektro-Fahrzeuge. Da hört man ja vom chinesischen Staat auch wahnsinnig viel im Thema Wasserstoff. Also gerade jetzt die letzten Jahre oder wie du gesagt hast, 2-3 Jahre. Wir waren ja mal bei einer Wasserstoffkonferenz hier in der Nähe von Shanghai, wo dann andere Leute mir gesagt haben, ja, es ist gerade diese Goldgräberstimmung und der Staat, der pusht das Thema jetzt. Und da kann man halt wirklich wahnsinnig viel umsetzen, weil es halt Industriepolitik ist.
Genau, das sieht man auch. Also ich persönlich bin halt auch relativ viel auf Messen unterwegs. Die letzte war gewesen in Foshan, eine ziemlich große in der Nähe von Guangdong.
Es war also im Süden von China.
Genau, im Süden von China, September, Oktober, da warst du, glaube ich, Johannes, noch in Deutschland gewesen, ist gerade rübergekommen.
Ne? Da habe ich dann noch mit Martin zusammen die Serien gemacht in Deutschland.
Genau, und da hat man, also wir als Maximator haben erstmal gesehen gehabt, dass viele auch unserer chinesischen Konkurrenten, was wir ja vorher schon angesprochen haben, einfach jetzt auf dieses heiße Pferd oder auf dieses, einfach auf diesen Bereich Wasserstoff umgestiegen sind, weil sie gesehen haben, okay, das ist ein Business, da kann ich jetzt quasi Geschäfte machen, ohne da aber auch vielleicht unbedingt diese Expertise zu haben. Aber man hat halt wirklich gesehen, also wirklich viele, viele Anbieter von Ventilen, Fitting, also was jetzt bei uns in diesem Bereich Components fällt, auch schon Druckbereiche, die wesentlich höher sind. Ne? Und dann, wie gesagt, eben auch für dieses Medium Wasserstoff, die jetzt neu in diesen chinesischen Markt halt sich quasi reinbringen möchten. Und gut, zu der Qualität, ich meine, wenn man so eine Messe, auf einer so einer Messe ist, man sieht dann von den Konkurrenten, man sieht dann halt quasi die Ventile, man schaut sich die dann an. Aber man kann es technisch ja nicht bewerten. Ne? Jeder kann sagen, ich bin in der Lage, quasi das so zu prüfen. Aber ich weiß eben auch bei uns im Bereich R&D, bei Maximator in Deutschland, testen wir ungemein viele von unseren Ventilen. Und wir wissen, was da für ein Aufwand drin steckt oder was da für ein Know-how drin steckt. Wirklich so ein Ventil für dieses so sehr kleine Wasserstoffmolekül wirklich dicht zu machen. Und nicht nur die Dichtigkeit, ich meine, Hydrogen Embrittlement hat ja jeder schon gehört, Wasserstoffversprödung. Ja. Dieses Molekül zieht einfach in alle Materialien rein und zerfrisst sie halt, wenn man einfach nicht genau genug bei der Herstellung quasi arbeitet.
Und, also das heißt, diese ganzen chinesischen Hersteller stehen quasi auch in den Startlöchern.
Genau, die sind in den Startlöchern.
In irgendwelche Leuchtturmprojekte zu kommen.
Genau.
Aber man sieht jetzt noch nicht den Markt, dass der jetzt selber ins Laufen kommt, von deiner Warte.
Nee, also ich für mich ist das immer so, die stehen alle noch an dieser Startlinie, so mehr oder weniger. Es gibt aber auch schon viel Tendenzen, was Kooperation beispielsweise angeht. Also es gibt viele europäische Behälterhersteller, Ventilhersteller, die diesen großen chinesischen Markt jetzt auch ins Blickfeld gefasst haben, aber eben auch darauf warten, okay, dass jetzt einfach diese Massen selber kommen. Ne? Weil wenn wir dann wirklich über diese Zehntausende, Hunderttausende von Fahrzeugen auf den Straßen dann sprechen, sagen wir mal, es sind nur Zehntausende, aber das würde trotzdem immer noch bedeuten, das sind immer noch ungemein viele, sei es Wasserstoffbehälter oder Ventile, die halt dann eben getestet werden müssen. Da ist so viel Marktmöglichkeit für jeden.
Ich habe gehört, dass heutzutage eigentlich keine Fabriken bestehen, die mehr als 5000 Behälter im Jahr produzieren können.
Genau.
Oder? Also das Wachstum im Markt wird irrsinnig groß sein, oder?
Richtig. Also ich meine, wenn ich jetzt auf meine Besuche von Kunden und so weiter zurückgehe, da wird immer von Zahlen wie 40.000 Behälter oder 50.000 Behälter quasi pro Jahr dann gesprochen. Also das sind schon bei vielen Kunden, sei es in Korea, sei es in China, sind schon diese großen Zahlen quasi im Kopf. Aber
wird da sich aktiv darauf vorbereitet, dass diese Fabriken gebaut werden? Oder ist es alles so, also wir haben es in der Schublade und sobald es dann sich abzeichnet, dann nehmen wir den Plan aus der Schublade raus.
Wirkt so. Ja. Mhm. Wirkt so. Es liegt, glaube ich, vieles bereit. Aber wie gesagt, dieses Henne-Ei-Problem, ja, ne, was wir ja alle kennen. Wasserstofftankstelle, Fahrzeug, genau. Fahrzeug, Wasserstofftankstelle.
Ja. Ja. Das, wie siehst du da jetzt dann die zukünftige Entwicklung hier in China? Weil letztendlich geht es ja dann darum, entweder die chinesische Regierung sagt, das ist wirklich Priorität, wir pushen das einfach mit aller Gewalt durch und geben den lokalen Regierungen zum Beispiel Ziele, genug Wasserstofftankstellen zu bauen. Weil das ist ein Punkt, den ich gehört habe, dass eben die Regierung abkommen wollte von dem Punkt, wie bei den Elektroautos, dass sie wirklich Subventionen für das Elektroauto geben, sondern sich mehr drauf beziehen, die Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Sodass die Nutzung von Wasserstoffautos dann reibungslos möglich ist. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, dann müssten sie ja eigentlich diesen Aufbau von Tankstellen,
quasi
forcieren.
Ja, forcieren. Wie gesagt, Subventionen gibt es in dem Bereich. Mhm. Der geht halt eben auch diesen Firmen dann selber zu. Und ich habe ja auch schon gesagt, wir selber haben ja Wasserstofftankstellen ausgeliefert und es gibt halt eben auch viele. Aber die Fahrzeuge selber fehlen trotzdem. Ich kann selber schwer beurteilen, weil ich auch jetzt nicht direkt beispielsweise mit irgendwelchen Konsumenten oder sowas in Kontakt bin, ob es vielleicht einfach immer noch diese Angst vor diesem Thema Wasserstoff selber ist. Vielleicht aber auch das Angebot an Fahrzeugen selber. Ich meine, der Preis spielt natürlich dann irgendwie irgendwo auch eine Rolle.
Ich glaube, es gibt noch nicht sehr viele Privat-Pkw mit Wasserstoffantrieb. Meistens sind, glaube ich, eher so Lieferwagen.
Genau, also vieles, richtig, genau. Also so wie ich weiß, beispielsweise im Süden, ich glaube, das ist auch direkt in Forschern, als quasi als Vorzeigestadt für diesen Bereich Wasserstoff, gibt es, glaube ich, eine große Flotte an Bussen, an Wasserstoffbussen. Ja. Die dann vor Ort dann auch betrieben wird. Ich meine, in Japan weiß ich es auch, das weißt du ja auch, Johannes, dass darauf eben gesetzt wird. Die Tendenz wird aber vermutlich auch in China ähnlich sein, wie sie jetzt sich global eigentlich auch abzeichnet, dass eben eher darauf, dass sich eher auf diese 350 Bar Technologie, große Tanks, für eben Schwerlastfahrzeuge, LKW, aber eben auch Community-Vehicles wie Abfallentsorgungsunternehmen beispielsweise, dass sich da irgendwo doch diese Tendenz irgendwo hin entwickelt, weil Abfallfahrzeuge, ich meine, das ist ein Standort und dieses Abfallfahrzeug fährt quasi dann morgens los und muss dann abends quasi wieder an dieselbe Tankstelle zurück. Dazu braucht man kein wirklich sehr großes weltweit oder landesweites Wasserstofftankstellennetz, sondern er muss einfach immer nur an seine
Station zurück. Also dann wird es auch eher wieder über diese Commercial Vehicles angeschoben werden.
Ja.
Und eventuell oder sickert dann im Prinzip auch durch auf die Private Vehicle, die Passenger Vehicles.
Ja.
Aber da, ja,
das ist
die Leuchtturmprojekte werden weiterhin irgendwelche Lieferwagen sein und.
Denke ich. Also, dieses Rennen, PKW, Battery Electric Vehicle und Fuel Cell Electric Vehicle, ist sehr, sehr spannend. Aber, wenn man sich da so diese Tendenz, ja auch einfach, ich guck trotzdem immer gerne nach Deutschland drüber, ne? Wenn man sich da die Hersteller selber anschaut, ich meine, VW, der setzt ja fast zu 100% nur auf Elektro. Ja. Ich glaube, Daimler hat jetzt ja diesen EQS, ich glaube,
neues Elektroauto.
Vorgestellt.
Also, die haben ihren Brennstoffzellen-Truck auch vorgestellt, aber dann halt wieder gesagt, das wird rein auf den Truck-Bereich erstmal beschränkt bleiben.
Ja.
Das glaubst du, von dem, wie du die Dynamik hier siehst, auch jetzt mal weitergefasst auf Korea und Japan, haben da die deutschen Firmen ein Problem oder ist es eine Herausforderung, die mitzuhalten?
Also ich glaube, beim Bereich Wasserstoff, ich meine, denke ich, wie gesagt, die Japaner und Koreaner sind da schon extremst gut aufgestellt. Mhm. Ich meine, den Toyota Mirai oder den Hyundai Nexo. Ne? Die sind schon ziemlich ausgereift und dieser Technologievorsprung oder diese Erfahrung, die ist halt eben einfach da. Und als deutscher Hersteller, den Mercedes F-Cell oder Fuel Cell, den man noch nicht mal kaufen kann, sondern sogar wirklich nur gerade mal leasen kann. Ne? Und wenn man sich da diese Aufstellung selber ansieht, denke ich schon, dass da in Deutschland zumindest was die praktische Erfahrung angeht, weniger vorhanden ist als als in Japan und Korea.
We're just recording a podcast. Me and Fabian.
What? Hydrogen.
We finish in like 5 minutes or so. Okay, but then we will definitely come down.
Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, es ist ungemein viel auch in den Schubladen deutscher Automobilhersteller quasi vorhanden, gelagert und unglaublich viel Know-how da, theoretisches. Aber wenn es halt eben zu dieser Praxis kommt, die halt doch dann auch entscheidend ist, glaube ich, dass wir schon hinterher, in Anführungsstrichen, hinterherhängen, was ich auch nicht unbedingt tragisch irgendwo sehe. Ich meine, ich mag das immer ganz gerne eigentlich so mit dem Handymarkt eigentlich so vergleichen. Ich meine, wenn man sich ein Samsung anschaut, was Samsung geschafft hat, quasi aufbauend auf all den Erfahrungen, die Apple mit seinem iPhone irgendwo hatte, als Kostenführerschaft und so weiter und so fort, haben auch ein sehr gutes Produkt und auch einen großen Marktanteil gehabt. Also das heißt nicht, dass jetzt das Rennen verloren ist.
Die Frage, werden wir in Europa so dynamisch und aktiv reagieren, wie jetzt zum Beispiel Samsung auf seine neuen Konkurrenten wie Apple reagiert hat?
Da gebe ich dir recht. Da sind wir Deutschen natürlich ziemlich konservativ und überlegt. Aber dadurch, dass in Deutschland diese Automobilindustrie einfach so super entscheidend und so super wichtig quasi für unseren eigenen Lebensunterhalt.
Überlebensinstinkt kommt.
Dass dieser Überlebensinstinkt irgendwo kommt. Und ich kann da immer ganz gerne meine Mutter auch zitieren, die immer gesagt hat, einen Deutschen kann man 2 Meter in den Boden rammen und er kriegt trotzdem immer wieder raus. was so ein bisschen auf diese Nachkriegsgeneration halt quasi zu sprechen kommt. Also auch wenn man uns nach dem Krieg, sage ich mal, alles genommen hatte, beziehungsweise wir schon ziemlich am Boden gewesen sind, haben wir uns alle wieder aufgerappelt. Und ich glaube auch in Deutschland wird es einen Knall und einen Krach geben, einen Schock geben. Aber dann wird in die Hände gespuckt.
Ist uns noch nicht enteilt und Korea und Japan sind nicht uneinholbar enteilt.
Also im Bereich Wasserstoff, nein. Im Bereich Electric Vehicle, Johannes, da bist du ja eigentlich eher der Experte. Da hätte ich das wahrscheinlich aus meiner wenigen Erfahrung, die ich habe, aber eben aus diesen vielen Elektrofahrzeugen, die ich halt in China sehe und den wenigen, die jetzt zwar auch in Deutschland mehr und mehr jetzt verkauft werden, ne, da hätte ich schon eher gesagt bei den Electric Vehicle, dass wir da ein großes Problem irgendwo haben, weil die Chinesen da so viel mehr praktische Erfahrungen dann irgendwo haben. Mhm. Bei den Wasserstofffahrzeugen, wie gesagt, sehe ich die Japaner und jetzt eben auch die Koreaner gut vorn. China, nein. Noch nicht, aber...
Ja, der Punkt ist natürlich, dass China da, das ist so ein schlafender...
Riese.
Ja, nicht Riese, sondern so, ich denke da an dieses Häschen aus der Duracell-Werbung, weißt du, das halt dann wahnsinnig schnell klappert.
Klappert, ja.
Also sobald du es anschaltest, dann fangen die an loszurennen mit einem irren Speed und machen es halt irgendwie möglich.
Mhm.
Und anscheinend, wie du das sagst, beschreibst, sind sie im Moment noch so in dieser Abwarteposition. Und natürlich, die Firmen hier wollen auch sicher gehen, dass sie da nicht irgendwie Geld versenken, das sie dann nicht wiederbekommen.
Mhm.
Aber ich glaube, sobald wahrscheinlich dann China sagt, das wollen wir wirklich machen und zum Beispiel jetzt wirklich dann wieder Subventionen für Brennstoffzellenautos ausgibt oder dann plötzlich entscheidet, dass sie die Subventionen für Tankstellen doch nicht zurückfahren.
Genau. Man muss auch dazu sagen, wo sich China halt besonders schwer getan hat, ist eben auch dieser Typ 4 Standard. Vielleicht nochmal als Hintergrund.
Also der Typ 4 ist dieser
Behälter. Plastik, genau, das ist dieser Kunststoffliner.
Kohlefaser.
Genau, Kunststoffliner und dann quasi Kunststoffliner und dann quasi Kohlefaser umwickelt. Kohlefaser umwickelt. Kunststoffliner aufgrund der Tatsache, Kunststoff ist halt wesentlich leichter, als wenn man jetzt wie bei einem Typ 1 quasi nur einen Stahlzylinder beispielsweise hätte. Und hat natürlich dann wesentlich mehr diesen Vorteil, man kann wesentlich mehr Tanks oder mehr Volumen
pro Kilogramm
in das Fahrzeug sozusagen oder auf dieses Fahrzeug eben bringen, ohne da zusätzliches Gewicht drauf zu bringen. Und das Versagen eines Typ 4 Behälters ist eben auch ein ganz anderes als ein Typ 3 Behälter. Und diese Typ 4 Norm, die ist jetzt auch gerade, das war auch gerade, wo ich in Forschern gewesen bin, wurde die chinesische Norm, das war im Oktober gewesen, quasi im Draft veröffentlicht. Ja. Im Draft veröffentlicht. Ich glaube, die offizielle, weil mein letzter Stand sollte, glaube ich, im Sommer diesen Jahres dann quasi herauskommen.
Und damit würde dann China auch diese Typ 4 Tanks.
Damit würde dann auch diese Typ 4 Tanks würde auch diese Produktion dieser Typ 4 Tanks bzw. das Testing dieser Typ 4 Tanks dann wesentlich mehr an Fahrt aufnehmen.
Mhm. Ja. Und dann würde China im Prinzip mit dem Rest der Welt gleichziehen, wo diese Typ 4 Tanks ja eigentlich schon seit Jahren genutzt werden können.
Genau, aber es fehlt natürlich China diese Entwicklung. Ne? Mhm. Also ich kann auch meine eigenen Erfahrungen sagen, dass viele Experten aus Europa zu den Tochterunternehmen jetzt gerade nach China hier wechseln, auch mit denen ich halt quasi in Kontakt bin, um halt eben diese technische Beratung zu liefern. Weil auch bei diesem Testing gibt es viele, viele Faktoren, viele Dinge, die man eben auch beachten muss. Sei es, dass das Fluid oder das Medium, mit dem getestet wird, kompatibel beispielsweise mit dem Liner-Material und so weiter ist. Mhm. Ne? Und das sind alles auch viele Dinge, die man vorher auch gar nicht wirklich weiß, ne? Die auch viele chinesische Hersteller absolut nicht wissen. Mhm. Ne? Und da quasi, wir aber auch europäische, erstmal auf die Nase fallen müssen und dann wieder aufstehen müssen und weiterlaufen müssen. Und da würde ich sagen, was diesen Testbereich eigentlich angeht, dass wir sogar in Europa mehr Erfahrung haben und einen Vorsprung haben.
Gut, das sind ja jetzt aus europäischer Sicht gute Neuigkeiten. Und eine gute Aussicht. Magst du noch irgendwas loswerden? Oder so, weil wir kommen wieder ans Ende unserer Zeit.
Was ich gerne zum Abschluss vielleicht nochmal sagen möchte. Also ich finde diesen Bereich Wasserstoff höchst spannend. Und ich hoffe auch sehr stark, dass nicht nur unsere Generation, sondern auch folgende Generation schauen, dass in diesem Bereich wesentlich mehr gemacht wird. Ich meine, dieser Bereich Automotive ist ein Teil, aber durch diese, ich meine, viele wissen ja auch über die deutsche Wasserstoffstrategie, die ja veröffentlicht wurde.
Wir haben da auch einen Podcast drüber gemacht, also hört den gern nochmal an.
Genau, um dann nochmal...
So die Werbung von der Seite.
Um dann nochmal, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Um halt, wie gesagt, um zu schauen, dass wir ohne jetzt den großen Umweltaktivisten hier oder den grünen Politiker rauszuhängen, was ich nicht bin, aber
also wir sind komplett politisch neutral,
genau. Ja. Ich bin auch politisch neutral und ich halte persönlich sehr wenig von Extremsentscheidungen. Ich finde es weder gut, jetzt zu sagen, wir müssen alles 100% erneuerbar machen, von heute auf morgen, oder wir lassen alles 100% Kohle und so weiter und so fort. Aber wenn ich nur Nachrichten verfolge mit Naturereignissen, die uns ereilen, oder sei es mit heißen Sommern, die wir durchleben müssen, oder extrem trockenen Sommern, wie sie auch in Deutschland jetzt in den letzten 3-4 Jahren quasi vorhanden waren, was man kann ja an der Stelle nochmal sagen, ich komme aus einer Familie mit landwirtschaftlichem Hintergrund, ne? Und wenn ich dann von meinem Vater als Agraringenieur höre, beziehungsweise von meinem Cousin, der selber einen eigenen Hof betreibt, quasi ein eigenes Getreide anbaut oder einen Gemüseanbau betreibt, was ich da dann halt für Nachrichten bekomme bezüglich Erderträge und so weiter, dann sind das immer so alles für mich Indikatoren, wo ich so denke, wir müssen was gegen diesen Wandel tun. Er ist meiner Meinung nach menschgemacht, und Wasserstoff ist da eine Solution, nicht die einzige, aber wie gesagt ein Teil dieses großen Puzzles, um das, um dieses Problem halt quasi in den Griff zu bekommen. Ja. Deswegen möchte ich alle Leute ermutigen, setzt euch mit dem Thema Wasserstoff auseinander. Gerne macht was in diesem Bereich, lernt was in diesem Bereich, macht was in diesem Bereich und helft, dass wir unsere Umwelt helfen, um uns selber zu helfen.
Das waren inspirierende Worte zum Schluss. Da lass uns noch mal anstoßen. Vielen Cheers. Dank für deine Zeit hier, die du trotz Urlaub dir rausgeschnitten
gerne,
hast.
Gerne.
Und damit wünschen wir euch in Deutschland weiterhin eine gute Zeit. Kommt gut durch die Corona-Situation und wir hören uns dann bald wieder.
So ist es. Vielen Dank, Johannes.
Zum Wohl.
Auf uns. Prost.